Frohes Schaffen.
Neues Schaffen.
Um es mit good old Howard Carpendale zu sagen, hello again. Heute haben wir in unserem Podcast einen Gast, mit dem wir uns bereits vor rund 2,5 Jahren unterhalten haben. Mit dem Mitbegründer der Kommunikationsagentur The Trailblazers, Jannis Johrmeier, sprachen wir damals über die Demokratisierung der Arbeitswelt und über Unternehmen, die möglicherweise mit ihren Produkten keine Zukunft mehr haben. Seitdem ist viel passiert. Jannis ist mit seiner Agentur mittlerweile wirklich auf der Überholspur und wir werden gleich erfahren, ob und wie der eigene Erfolg seine Sicht auf Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft verändert hat. Und damit herzlich willkommen, Jannis.
Hallo, ihr Lieben. Schön, euch wieder zu hören und zu sehen.
Ja, same.
Okay,
freuen uns auch sehr. Wir haben vor 2,5 Jahren ungefähr gesprochen und seitdem ist ja wirklich mega viel passiert. Jetzt letztens noch ein großes Stück über dich und euch im Handelsblatt mit einem wahnsinnig ausführlichen Porträt und das hat die Frage aufgemacht, Nervensäge oder Revolutionär über dich? Was denn? Nervensäge oder Revolutionär? Oder beides?
Es kann nur beides sein. Also wenn du irgendwas machst, was vielleicht möglicherweise irgendwie eine Art von Bedeutung hat oder es wirklich was verändert, dann muss es Leute geben, die das abstoßend finden und ablehnen und die es nervt. Ansonsten wäre es nichts Bedeutsames.
Wäre es nichts Bedeutsames. Da mache ich gleich mal einen aktuellen Post sozusagen von dir auf, den ich mir eben noch angeschaut habe. Fand ich total spannend. Stichwort Eigenreflexion, Feedbackkultur. Du hast den schönen Satz, bist damit eingestiegen, nimm niemals Feedback von jemandem, den du nicht darum gebeten hast. Gerade in Unternehmen ist das ja so, du hast Feedback von Vorgesetzten etc. etc. Das gehört zum Pflichtprogramm, davon hältst du aber überhaupt nichts, ne?
Nee, also ich finde, wenn das nur Ausdruck von Machtstrukturen ist oder der Hierarchieebenen oder irgendwie in Verträgen steht, wer wem was zu sagen hat, dann kann man mit diesem Feedback, glaube ich, herzlich wenig anfangen und kann auch ehrlicherweise damit richtig was kaputt machen. Und da steht der eigene Weg dann doch irgendwie doch unter einem ganz anderen Motto, also wenig eigen, ne? Also wenn ich nur darauf irgendwie Feedback rocke, so wie es mein Chef oder meine Chefin sagt, dann wird das, glaube ich, ziemlich schwierig werden, dass das irgendwie was Eigenständiges wird. Und im Kern, wenn ich jemand wirklich nicht um Rat fragen würde, dann bringt dieses Feedback wirklich meiner Meinung nach in den seltensten Fällen was. Und diese Bereitschaft, ich glaube, die ist in Unternehmen überhaupt nicht da. Warum soll jetzt genau diese eine Person, die im Zweifel wahrscheinlich nur 1.500 Leute unter sich hat, irgendwie die Person sein, die diese 1.500 Leute auch um Rat fragen würden? Eher unwahrscheinlich.
Wen fragst du denn nach Feedback ganz explizit dann? Hast du da so deine Peer Group oder ist es eher so im Privaten auch?
Ich bin da sehr divers unterwegs. Das ist nicht in Hierarchien oder irgendwie solchen Dingen zu finden, sondern wenn ich wirklich Feedback zu bestimmten Themen brauche, bin ich dann, glaube ich, mittlerweile mit gesegnetem Netzwerk und kann die entsprechenden Leute wirklich fragen, was sie dazu meinen, weil ich entweder das Gefühl habe, sie haben die Phase halt wirklich schon durch, können wirklich was dazu sagen. Das können wirklich Unternehmer sein, die diesen Druck und diesen Schmerz irgendwie nachvollziehen können, den das Ganze mit sich bringt. Das können aber auch wirklich Leute sein, wenn ich gerade über solche Themen wie AI und so richtige Zukunfts-Shit-Sachen mit Unternehmen diskutiere und Kommunikation entwerfe. Dann muss ich manchmal auch jemanden fragen oder will jemanden fragen, den muss ich gar nicht unbedingt gut kennen, der einfach gefühlt jeden zweiten Tag an der Bar sitzt und für 1,30 ein Bier trinkt, weil man aus der Bubble dann rauskommt. Aber ich weiß einfach, wo man dann vielleicht ein Feedback bekommt. Nur, dass diese eine Person irgendwo im Unternehmen sein soll und zufällig dann noch mein Vorgesetzter, das halte ich für abstrakt, die Vorstellung und für wenig zutreffend. Und das muss man wirklich sagen. Ich bin der absolut, gut, man muss sich das vielleicht auch erarbeiten, irgendwo dann dahin zu kommen, mit den Leuten dann sprechen zu können über sein Zeugs. Aber das ist wirklich unglaublich, was da für eine Qualität in kürzester Zeit kommt.
Bleiben wir doch mal beim Thema Feedback oder besser gesagt Meinung. Das Handelsblatt hat es ja auch geschrieben, du bist laut, du bist klar. Du hast mal in einem Podcast mit der Journalistin Jana Linke über PR gesprochen, hat gesagt, wortwörtlich gesagt, es ist derzeit beschissen, total old fashioned und überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit, was gute Geschichten ausmacht. Völlig entkoppelt in einer Möchtegern-Professionalisierungsorgie. ziemlich deutlich, ziemlich scharf. Hast du im Bereich der Agenturen Freunde oder nehmen die dir das total übel, diese Einschätzung?
Ich habe im Kern sowieso nicht so viele Freunde und bei denen sowieso nicht. Aber ich identifiziere mich wirklich auch relativ wenig bis gar nicht mit unserer Kommunikationsbranche. Weil ich mache das so ein bisschen so für mich aus. Deutschland ist groß geworden in den letzten Jahrzehnten mit so einer Art von, ich nenne das mal Spaltmaß-Mentalität. Also alles perfekt zu machen, sehr so schön. Das kennt ihr, ne? In eurer Bude auch, ne? So in Prozessen, in Produkten, in eigentlich allem abnormal, was die Welt auch geliebt hat, ne? Also Spaltmaß Deutschland nenne ich das und das ist wirklich ein Erfolgsrezept gewesen. Die Kommunikation hat sich dem angepasst. Meiner Meinung nach nicht zu Recht, aber es ist so passiert und es hat funktioniert. Kommunikation jetzt kann aber gar nicht mehr so sein, weil Spaltmaß Deutschland eigentlich nur noch auf dem Blatt Papier existiert. Wir sind in so einer krassen Transformation, Transition, Change, whatever, wie man das auch immer nennen will. Ihr probiert selbst neue Geschäftsmodelle aus, ihr probiert selbst neue Wege aus, in Prozessen, in Strukturen, in eigentlich allem, was man sich vorstellen kann. Ihr stellt eure ganze Bude auf den Kopf in Bezug auf neue Geschäftsbereiche, Geschäftsfelder. Und da soll Spaltmaßkommunikation drauf? Geht nicht. Die Kommunikation muss jetzt bold sein, muss mutig sein, muss offen sein, muss nah am Menschen sein, muss emotional sein, weil den perfekten 10-seitigen PDF-Folder zu deiner neuen Spaltmaßentwicklung als Blechbieger, das ist vorbei. Das braucht kein Mensch. Wir sind in einer Welt, wo sich irgendwie gefühlt Deutschland neu erfinden muss. Und wie soll die Kommunikation dann da passen, die in den, gefühlt in den 80ern irgendwie professionell war.
Würdest du sagen, dass Kommunikation nicht mehr so steuerbar ist oder dass du sie nicht mehr so kontrollieren kannst? Es ist ja auf jeden Fall im Kommunikationsbereich immer sehr stark der Wunsch, alles im Griff zu haben, alles zu kontrollieren. Hat sich sicherlich allein schon mit Social Media ein bisschen verändert. Ist das der Punkt oder wie können wir das konkretisieren?
Ja, für mich ist es wirklich ganz klar, ne? Gute Kommunikation bedeutet auch einen bereitwilligen Kontrollverlust.
Okay.
In der Agentur verstehe ich das, ne, dass ihr so lebt und so arbeiten wollt. Und wie blicken denn eure Kunden dann da drauf, wenn du denen sagst, ja, wir brauchen den Kontrollverlust? Ist das für die so, ja, okay, wenn Jannis und seine Crew das sagen, dann wird das stimmen, weil das ist ja für die noch ein viel größerer Change. Du hast ja gerade unseren Laden hier auch schon angesprochen. Ne? Je größer, desto schwieriger ist es ja, diese Kontrolle irgendwie auch abzugeben.
Habt ihr denn Kontrolle? Ist ja die Gegenfrage, ist denn gerade Kontrolle da? Sind denn alle irgendwie aligned? Gibt es einen Nordstein? Ziehen alle an einem Strang?
Zumindest ist es nach wie vor die Idee, ja.
Genau. Und das ist halt dann auch wieder der man sagt dann, dass es so ist. Es stimmt ja einfach gar nicht. Ist zumindest erstmal meine initiale Meinung oder würde ich mal überprüfen, ob das überhaupt wirklich so ist. Grundsätzlich, um die Frage anders zu beantworten, ja, die meisten ein Stück weit hören da drauf. Aber für mich ist es auch immer wieder so, da nehme ich ja mehr gerne so Bilder aus dem Privaten. Wie oft klappt Kommunikation denn wirklich auch mit Frau, Tochter, Sohn, Freundin, Bekannten? Da gibt's doch auch schon mal eine Quote von 50%, wo es wahrscheinlich auch nicht klappt. Angefangen damit, deine Frau ruft dich an und bring mir mal 3 Sachen aus dem Supermarkt mit, du vergisst es. Ja, das ist menschlich. Und wenn du dann, und das machen Unternehmen dann ja gerne, kommunizieren dann vielleicht einfach darüber gar nicht, dann denkt sich der andere seinen Teil und denkt sich vielleicht noch so, gut, hat mich wohl ignoriert, wollte mir die 3 Teile wohl nicht mitbringen. Das ist Gift für eine Ehe, wenn man solche Gedanken aufkommen lässt, weil man nicht genug drüber kommuniziert. Man muss annehmen, dass Kommunikation nicht gelingen kann. Und mit der Wildheit und Entschlossenheit muss man das ganze Thema auch angehen. Und genau wie ihr auch angesprochen habt, die sozialen Medien, die Leute machen eh, was sie wollen. Das ist aber auch normal. Der Kern von Kommunikation ist Dialog, sich austauschen wollen und nicht die Aneinanderreihung von Monologen.
Wenn ich mir euren Kundenstamm anschaue von den Trailblazern, da sind ja durchaus renommierte Companies, Firmen dabei, wo man vielleicht erwarten würde, die sind jetzt nicht extrem mutig. Kommen die bewusst auf euch zu, weil sie das Gefühl haben, wir sind hier mit unserer Kommunikation so, wie wir sie bislang gemacht haben, am Ende. Wir wollen jetzt mal mutig sein. Entwickelt das sich im Gespräch mit dir, mit euch, mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Wie geht das?
Also wer mich anruft oder stellvertretend uns anruft, der will Transformation. Das Handelsblatt hat ja auch geschrieben, wir sind das meist gehypte Unternehmen beziehungsweise die meistgehypte Kommunikationsberatung für Transformationsaufgaben und das stimmt. Das meine ich ja genau damit. Die Unternehmen, die Zukunft machen wollen, ob nen Aldi Süd mit ihren Anstrengungen oder X und Y, wir machen nur die Zukunftsthemen und die wissen mittlerweile von gefühlt C-Level bis Comms-Abteilung, dass die absoluten Zukunftsthemen eine andere Art von Kommunikation brauchen. Und das ist das Resultat dessen. Wir sind quasi, wenn du es auf die Ebene ziehst, wir sind mindestens die Disruptionseinheit der Kommunikation. Im Unternehmenskontext, in der Strategie eingeordnet, sind wir Teil der Transformation. Und Transformation ist interdisziplinär. Und wir in der Kommunikation, deswegen sperre ich mich auch immer dagegen, dass wir eine Kommunikationsberatung in der Branche so sind, wir brauchen ja ganz andere Themen, die wir treiben müssen. Wir haben so viele Abhängigkeiten beziehungsweise können so viel Einfluss nehmen. Das ist gigantisch. Und diese Form von Transformation, von neu, dafür kann man keine alten Trampelpfade nehmen. Also wenn ich sage, wir wollen neue Geschäftsbereiche erschließen, wir wollen ein neues Mindset implementieren, wir wollen, ich weiß es auch nicht, neu irgendwas machen. Wie soll ich auf neu bestehende Wege legen? Dann bräuchte ich das Wort neu nicht.
Du hast ja gerade gesagt, die Unternehmen, die euch anfragen, wissen, was sie wollen und wissen auch, worauf sie sich einlassen quasi mit euch. Gibt's denn auch was, wo ihr von vornherein sagt, so, boah, das ist kein Match, da kommen wir nicht zusammen, weil das Geschäftsmodell nicht passt oder ihr schon das Gefühl habt, so, die haben eigentlich nicht die richtige Einstellung für das, was ihr mit eurer Arbeit bewegen wollt?
Ich war vielleicht mal noch resoluter, was das angeht. Ich würde mittlerweile mich mit den allermeisten einmal mindestens initial austauschen, ob das wirklich ernst gemeint ist. Du hast ja eben gesagt, die wissen, was sie wollen und wissen auch, dass sie sich auf euch einlassen. Meistens wissen sie nicht, was sie wollen, aber lassen sich auch von uns ein.
Ist ja auch schon mal was.
Ja, genau. Und das ist eigentlich das Bedeutendere, weil das noch mehr Vertrauen zeigt. Ich muss wirklich sagen, der Kern von Kommunikation ist immer Vertrauen. Und wenn Vertrauen nicht da ist, regelt das auch keinen Vertrag und nicht das Verhältnis und das vor allem nicht das Verhältnis Auftraggeber und Dienstleister. Das wird daraus niemals resultieren. Entweder vertrauen sich Menschen und der Rest ergibt sich oder eben nicht. Und man muss tatsächlich sagen, aus bestimmten Feldern halten wir uns auch raus. Ich meine, es gibt ja so FGS Global. Das ist so quasi der Gott, König, die Göttin, Queen in unserer Welt. So der Kommunikationsberatung, der großen Strategieberatung. Aber der Kern, den FGS macht, und ich kenne den Alex, den Global CEO, wirklich sehr gut. Der ist einer derjenigen, der mir Feedback gibt, wenn ich frage. Die machen den ganzen Tag, oder darin sind sie wirklich richtig gut, Krisenkommunikation, M&A-Geschäfte und sowas. Ich habe mittlerweile schon genug Leute gesehen, die ihr Leben lang nur Krisenkommunikation machen. Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen. Das ist auch für die Menschen, wenn wir über Arbeiten reden, gar nicht mal so gesund. In deiner Hand liegen irgendwie mit menschliche Schicksale, weil in einer riesen Krisenkommunikation bedeutet ja irgendwie Entlassungen, Insolvenzen. Guckt euch jetzt bei ZF und bei diesen Autos, es ist ja. Das macht über Jahre hinweg keinen Spaß. Also wirklich, ich meine, rede jetzt einfach über die Währung Spaß. Und wir haben eigentlich alle unter Vertrag bei uns. Das sind alles positive Mutmacher, Hoffnungsträger für die Zukunft. Wenn ich jetzt alleine ableite für mich, wie erfüllend das ist, und diesen Spirit, den merkst du ja, ob dich jemand anruft und der braucht einen Sanitäter, die Karre ist eh schon vor die Wand gefahren, oder ey, wir wollen neue Wege gehen, wir sind mutig und ich glaube, das wird was. Und das kann in den Menschen begründet, natürlich auch in Technologie, wir haben ja auch Quantentechnologie und alles Mögliche dabei, oder auch einen Keybaum, die irgendwie Personal bei. Aber den Aufbruch zu spüren, da dran zu sein, Hoffnung selbst zu haben, dass hier wirklich was gedreht werden kann, warum sage ich das? Das ist auch Kern bei uns Trailblazers. Wir bringen das zu 100% mit ein. Meine Energie sowieso. Und wir sind dann am Ende die gleiche Flagge. Wenn wir Telekom-mäßig zusammenarbeiten würden, dann sind wir alle Team Telekom. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied in der DNA, wie wir Sachen auffassen.
Du hast gerade gesagt, dass, ne, wenn man jetzt immer nur, ich sag mal einfach generell, nur negative oder belastende Themen macht, ne, ist auch anstrengend und kann einen auch irgendwie mental runterziehen. Gibt es natürlich auch noch tausend andere Gründe für, warum die mentale Gesundheit leiden kann, ne? Ist ja für dich auch ein persönliches Thema und es scheint ja irgendwie immer noch so ein Tabuthema zu sein, ne? Wir haben es ja hier auch schon mehrfach mit ein paar Gästen thematisiert. Ich finde es aber jedes Mal wieder spannend, da einen Blickwinkel drauf zu kriegen. Also was meinst du, wie kommt man aus dieser Thematik raus, dass es immer noch schwieriger ist zu sagen, hey, ich habe mentale Probleme, als ich habe mir ein Bein gebrochen oder whatever?
Ja gut, ist wieder ein kommunikatives Thema. Die Sozialisierung dieser Welt ist so. Nur Stärke zeigen, wenn überhaupt, das aber auch nicht zu viel. Am liebsten graue Maus, keinem wehtun und Schwächen sowieso nicht. Es ist auch ein Resultat unserer Branche, im beruflichen Kontext mal mindestens über sowas nicht zu reden. Können wir uns schon selber im Spiegel anschauen, warum wir das so weit gebracht haben, dass das nicht so richtig okay ist. Ich finde nur, dass man das sehr leicht aufbrechen kann. Es tut gar nicht so weh, dieses vermeintliche Tabu aufzubrechen. Ich weiß, dass ich das jetzt so sage, der das in ein paar Jahren da irgendwie über seinen redet, über sein Depressionszeug und das Burnout-Thema. Für mich ist das nichts Besonderes mehr. Und ich meine das nicht geringschätzend und abwertend gegenüber Menschen, die das gerade durchleiden. Nur es gehört nun mal dazu. Es gehört einfach dazu und wir müssen uns auch kommunikativ und auch generell im Leben davon verabschieden, dass es jedes Jahr einfach 2% besser wird. Das wird so nicht sein. Und die 15%, die es in einem Jahr mal nach oben geht, die feier bitte, aber leb auch damit, dass es auch mal 37% im nächsten Jahr runtergeht. So ist das Leben. Nur wenn wir uns darauf konditionieren, immer so eine milde 67% Zufriedenheit irgendwie mit uns drin zu haben, wir spüren nichts Negatives mehr und nichts Positives mehr, dann ist man ja gefangen in allem. Und was will ich damit jetzt gerade sagen? Völlig zuzulassen, wie es einem geht, ist die Kernaufgabe. Und ich finde, das ist eine Stärke, völlig zulassen zu können, wie es ist. Dann sagen die Leute mir auch, Jens, du bist zu emotional, du regst dich so auf, ist schlecht für dein Herz. Ich sag, ich habe dich in einem Jahr noch nie so gesehen. Wie schlimm muss es für dich sein, das alles in dich reinzufressen? Reg dich doch mal auf. Mhm. Sei auch mal sauer oder sei frustriert oder sag, ich bin jetzt traurig. Ich bin es halt einfach.
Ja, also richtige Emotionen am Arbeitsplatz. Aber du hast auch gesagt, für mich ist es vielleicht gut, die nächsten 10 Jahre noch Vollgas zu geben und dann möglicherweise, wenn ich merke, ich habe die Energie nicht mehr, was anderes zu machen. Ist das nicht quasi schon wieder der nächste Weg ins Burnout?
Nee, ich bin da für mich relativ klar. Ich denke, dass ich in manchen Bereichen jetzt, und ich bin Ostwestfale, deswegen fühlt sich das für mich immer komisch an, das zu sagen, dass ich in manchen Bereichen manche Ideen, manche Visionen vielleicht, die sind voraus. Das weiß ich. Die resonieren manchmal noch gar nicht ganz. Für mich ist klar, das kann ja immer so bleiben. Und ich möchte nicht so jemand sein, der da eigentlich mit, keine Ahnung, XY Jahren irgendwie hängt und eigentlich denkt, die nächste Generation oder andere Leute sind so viel besser. Ich bin jetzt hier aufgrund der Vermächtnisse meiner Heritage irgendwie da. Und das ist so für mich, wenn ein Bild aus dem Profifußball oder so, egal wie gut du jetzt bist, dir ist ja klar, dass du vielleicht mit 35 irgendwann mal die Karriere abklingt. Und so ein bisschen ist das so bei Hochschaffenden, also wo ich jetzt so sage, ich mache Hochleistungssport im Job, so ist mir das auch klar. Aber das ist für mich der Preis, den ich nehme. Die Fußball-Bundesliga-Spieler, die sagen ja auch nicht, ich spiele nur jeden zweiten Spieltag, damit ich länger meine Karriere habe. So bin ich nicht. Ich bin all in und mache das, solange ich kann. Und wenn ich merke, es reicht nicht mehr, dann ist das so. Das ist für mich die logische Konsequenz. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man seine Arbeitsschaffungszeit von 18 bis 67 einteilt. Also sehe ich nicht.
Schwierig. Viele machen's. Aber es ist zugegebenermaßen schwierig und die sind bestimmt nicht alle glücklich, weiß Gott nicht. Sag mal, Vision, ich möchte nochmal auf das Thema Innovation kommen, Co-Kreation als Innovationsbooster. Du hast ja auch das Thema Open Champions aufs Tablett gebracht, da wollt ihr neue Unternehmen mit neuen Partnern schaffen. In Europa, für die ganze Welt heißt es da, hehrer Anspruch. Was steckt hinter dem Konzept? Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Der Open Champion ist nicht mehr und nicht weniger als ein Zusammenschluss von Menschen und Unternehmen natürlich dahinter, die einfach irgendwie Lust haben, Bock haben darauf, auf eine andere Art von Wirtschaft. Wo man sich einfach mal wieder zusammensetzt und überlegt, was ist denn möglicherweise ein Problem, was man lösen kann mit einer guten Idee und dahinter liegt dann halt ein Unternehmen. So, das ist eine ganz ursprüngliche Form von Unternehmertum. Einfach machen, einfach ausprobieren, gemeinsam Risiken teilen, gemeinsam Wissen teilen und wenn da was Erfolgreiches bei rauskommt, wie bei uns das erste, der Solar Key, der Solardachstein, vielleicht doch einfach mal sich freuen, dass davon 10 Menschen und Unternehmen profitieren und ich nur nicht der Einzige bin, der es anbietet und versuche in einer Wirtschaftslogik irgendwie ein Monopolgefühl darum aufzubauen. Mhm. Warum ist es nicht irgendwie auch in Ordnung, wenn vom 100 Erfolg jeder 10 hat?
Das gibt's zu wenig, würdest du sagen, hier in unserem Land.
Naja, jedes Unternehmen ist ja mehr oder weniger darauf ausgelegt, dass es in seinem Feld der oder die Beste ist. Guckt euch an, wie ihr mit, ich sag mal, Mitanbietern umgeht. da ist jetzt nicht unbedingt so, geht's nicht um ein Miteinander zwangsläufig, sondern eigentlich schon um ein Gegeneinander. Und ich glaube, wenn man auch jetzt nochmal, um es anders zu sagen, wenn man schon ein Unternehmen zu bauen anfängt, wo es nur darum geht, und wenn man es mit mehreren Unternehmen macht, die Compliance-Fragen zu stellen, die Besitzfragen zu stellen, bevor überhaupt die Idee irgendwie wahrhaftig wird, in dem Moment ist das Thema schon durch. Und das machen ganz viele Innovationseinheiten bei Unternehmen auch. So ist nicht Unternehmertum. Also es fängt nicht mit Vorschriften, Gesetzen und Regeln an. Das fängt an mit Leidenschaft und einem Problem, was man kennt, und irgendwie einer Idee. Und nicht mit solchen Fragen. Aber ganz oft ist das genau andersrum. Das fügt sich schon. Das fügt sich immer im Leben. Und das ist unser anderer Ansatz, wo wir sagen, hey, man kann auch ganz anders miteinander Wirtschaft schaffen, ganz anders Wertschöpfung schaffen. Und volkswirtschaftlich vielleicht sind unsere Competitor ja gar nicht in Bielefeld und Stuttgart, sondern vielleicht, wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, vielleicht liegen die auch noch mal ein paar hundert Kilometer weiter westlich und noch ein paar mehr Kilometer östlich. Und vielleicht müssen wir da auch zum Erkenntnisgewinnen kommen, dass eben dieses Streben, wir wollen das Einzige sein, im Startup-Bereich würde man sagen Unicorn, vielleicht ist das auch nicht ganz passend. Yeah.
Was hältst du denn von den vielen Klagen über Deutschland, über den Wirtschaftsstandort, über die sogenannte Deindustrialisierung? Man hat ja das Gefühl, man lebt in diesem Land in einem Jammertal, ne?
Soll ich was dazu fügen oder nicht?
Ja, gerne, gerne.
Wo leben wir? Leben wir im Jammertal?
Leben wir da? Also teilst du das? Sind wir alle zu faul, zu bequem oder was auch immer?
Also es wird euch jetzt vielleicht ein bisschen fast schon nerven. Es ist auch wieder ein kommunikatives Problem. Herausragendes kommunikatives Problem bei der Politik im ganz Besonderen, weil die sich wirklich in einer Kunstwelt meiner Meinung nach verloren haben, die seinesgleichen, ihresgleichen sucht. Ich mache mal einen Gedanken auf, der nicht ganz einfach ist, nicht von der Komplexität her, aber von den Wörtern her. Das Uhrwerk, was mir viel Inspiration gegeben hat, ist aus dem Jahr 1928, ist es erschienen, ist natürlich vorher schon geschrieben worden, und das von Edward Bernays, und das Buch heißt Propaganda. Ein paar Jahre später, wissen wir auch in Deutschland besonders gut, haben das Menschen hier in unserem Land per Perfektion angewendet. Das ist eine rein kommunikative Aufgabe gewesen. Krieg ist eine rein kommunikative Aufgabe, wenn du es runterbrichst. Du erzeugst das Gefühl, das Wissen, die Sicherheit, den Glauben, den unumstößlichen Glauben, dass du da jetzt hingehen musst und die Leute erschießen musst. Weil die glauben, das ist ja das Richtige. Wirklich, das ist ja für die nicht, oh Gott, wir begehen jetzt ganz viele Verbrechen, sondern wir machen hier in dem Sinne von unserem Land, von irgendwelchen Religionen, wir machen hier vollkommen das Richtige. So wie wenn wir drei zusammengekommen wären, vor 500 Jahren oder wann auch immer das sein mag, dann hätten wir wahrscheinlich erstmal ein paar Frauen genommen, die angezündet, weil wir gesagt hätten, das sind Hexen, und hätten noch gedacht, wir haben jetzt hier richtig gut Tagwerk getan für unser Dorf. Ist Kommunikation. Wissen gekoppelt mit Kommunikation. Und wir haben in unserem Land keine gute Propaganda. Das Problem ist, er kann das Wort fast gar nicht benutzen, weil es natürlich so verbrannt ist. Deswegen hat Edward Bernays das, übrigens absolute Volllegende, ne, ist auch sehr alt geworden, auch sehr zerrissenes Bild, was am Ende da stehen bleibt bei ihm. Aber er hat dann auch umgenannt, die Kunst der Public Relations. Daher kommt eigentlich das Ganze, und das ist im Deutschen nur von Kollege Goebbels sehr früh erkannt worden. Jetzt, womit will ich da hinaus? Wenn wir es nicht schaffen, als Volk, als Europa, als Deutschland, als Wirtschaft, ist völlig egal. Wir haben kein gemeinsames Narrativ. Ergo, wir haben keine Propaganda, an die wir glauben. Wir haben keinen Leitstern. Wir sind zerrissen, wir wollen das und dies, aber dann doch wieder eigentlich das. Und alles ergibt in sich eigentlich keinen Sinn mehr. Aus einer Vielzahl von Gründen. Und dieses Gefühl ist etwas, was Kommunikation schaffen muss. Kommunikation kann Menschen dazu bringen, zu den schlimmsten Dingen. Zu den wirklich allerschlimmsten Dingen, die man sich vorstellen kann. Und ich werbe eigentlich dafür, lasst uns doch mit Kommunikation die Menschen zu dem bringen, zu den größtmöglichen Dingen, die sie bringen können. Nur wird in der Regel von Populisten und Leuten, die was kaputt machen wollen, Kommunikation sehr viel besser angewendet als vom vermeintlichen Gutmenschen. Weil die sich unter dem Deckmantel der Professionalisierung, wir sind so professionell, wir haben das nicht nötig, so nicht agieren. Führt nur dazu, und jetzt komme ich zum zentralsten Punkt. Wir müssen, glaube ich, akzeptieren oder lernen, dass es hier nicht mehr um Wahrheit geht, sondern um Wahrnehmung. Wahrnehmung resultiert aus Geschichten, aus Narrativen. Und Wahrnehmung ist die Währung unserer Zeit. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt doch Wahrheiten. Ja, ja, klar, kennt ihr auch. Wie viele Studien zu New Work kannst du finden? Die einen sagen, das ist das Beste, was ihr gab. Die andere sagt genau das Gegenteil. Genauso wissenschaftlich fundiert. Ja. Es ist kein Unterschied. Ja. Alles gleich, aber das Gegenteilig. Also die Wahrheit eh schwierig. Aristoteles hat es meiner Meinung nach mal ganz gut gesagt. Er hat gesagt, Wahrheit ist schlichtweg das, was die meisten Menschen glauben. Bam. Totally, exactly. Genau das, das ist jetzt. Das ist Crunch. Das ist aktuell das Ding. Weil nämlich aus Wahrnehmung entsteht wirkliche Realität. Wir sehen das jetzt in den Bundesländern. Wir werden es wahrscheinlich auch bei der Bundestagswahl sehen. Politik ist da sehr, kann man sehr gut greifen, sehr einfach. Wenn dann die AfD erstmal da ist, dann ist die Realität da. Wie sie da hingekommen sind, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir können uns noch dreimal darüber aufregen, wie sie das alles machen. Und wenn die erstmal da sind, sind sie da. Und dann entsteht definitiv eine neue Realität. Und das ist das Spiel, wofür ich werbe. Eine gute Demokratie ist abhängig von guter Propaganda. Und das meine ich nicht in einem zerstörerischen Modus, sondern von etwas aufzuzeigen. For what? Wofür tun wir das eigentlich alles, was wir tun? Und das haben wir nicht. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch Yuval Harari, großer Denker aus Israel, großartig. Er hat gesagt, das wahre Problem der Menschheit ist nicht das Geld, nicht das Wissen, nicht das, wie wir es können. Es gibt momentan kein Narrativ. Wir haben kein Gesamtnarrativ für die Menschheit. Und das lässt die Menschen verdammt nochmal verwirrt zurück. Und ich sage euch, gäbe es jetzt etwas wie eine neue Religion, es würden sich ganz viele Fragen gar nicht mehr stellen, weil die Leute an irgendetwas glauben. Nur es gibt nichts mehr, an was wir glauben, weil uns keiner mehr was Gutes erzählt.
Aber das Thema Vision oder gemeinsames Narrativ ist ein guter Punkt. Den hat ja zum Beispiel die gerade viel kritisierte Ampel, indem sie darüber sprachen, dass sie sozusagen die Fortschrittskoalition sein wollen, Innovation nach vorne bringen etc. Ist leider wahrscheinlich genau das Stichwort Kommunikation in der Wahrnehmung. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, was erreicht worden ist oder was nicht, aber in der Wahrnehmung genau das Gegenteil in der Bevölkerung. Die sagen, die können es nicht. Andere Frage nochmal ganz kurz auf das Thema Führungskultur würde ich nochmal gerne eingehen. Ihr bei den Trailblazern setzt, das wird jetzt keinen überraschen, massiv auf Eigenverantwortung. Gleichzeitig sagst du aber auch, nö, wir sind kein Streichelzoo. Das, glaube ich, haben wir eben auch rausgehört, weil du sagst, man braucht ja auch die Emotionen, da kann es schon mal hoch hergehen. Und du bist ja auch so in der Außenwahrnehmung der bunte Hund der Agentur. Wie kommen die Leute eigentlich damit klar? Funktioniert das oder ist es dann doch so, hier, da ist der große Jannis und wenn er sagt, dann wird das schon stimmen?
Es ist auch Wahrnehmung. Ich habe vor 10 Jahren wahrscheinlich zu bestimmten Punkten genau das Gleiche gesagt. Hat vielleicht keiner zugehört, keiner geglaubt. Heute glauben die es. Was uns geholfen hat, ist Substanz und der Erfolg. Das hilft. Nur initial ist das trotzdem etwas, was funktioniert. Und ich kann euch nur sagen, ich komme jetzt aus Wochen, da war ich auf Veranstaltungen wirklich hochtrabend, elitär, hochtrabend, Zukunftsdinge und Handelsblatt, also das macht auch was mit mir, ne? Wisst ihr, so ein bisschen ist es so, diese Wahrnehmung oder tatsächlich auch der Track Record, ne? Man sagt ja immer so, bei guten Dienstleistern, die über 30% Rentabilität legen, das ist schon top und darüber sprechen wir schon lange nicht mehr, ne? Also wir haben diesen substanziellen Erfolg und irgendwie kommt man dann in irgendwelche Höhen hinein, die tatsächlich genau zu sowas führen, was du gesagt hast. Und ich bin ja genau das Gegenteil davon. Ich finde so ein Rollendenken, so ein Spökes, um Menschen herum zu fühlen. Mir ist halt zu sehr klar, dass das eine Wahrnehmung ist. Und in der Regel stecken hinter diesen Wahrnehmungsblasen oder diesen, was auch immer das sein soll, stecken einfach ganz normale Menschen. Und das ist das, was mir total zugutekommt. Ich kann mit den Top-CEOs oder Top-Inhabern dieser Welt, komme ich einfach schnell auf eine Ebene, Jannis, und XY. Und dann gibt's eine Ebene. Und das ist, glaube ich, das, was auch irgendwie fundamental im Zweifel weiterhilft, wenn man wirklich solche langfristigen, ja teilweise schon überfordernden Projekte vor der Brust hat. Und was soll ich sagen? Das ist Teil des Spiels wahrscheinlich, ist so. Ich meine, wenn wir jetzt hier auf einmal Cristiano Ronaldo im Podcast hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch 3 Minuten irgendwie nicht mehr, einfach nur, weil er, warum auch immer, aber es wäre so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und
ja, klar.
So dieses Element, das ist aber genau das Gleiche, was wir eben geredet haben. Das ist Wahrnehmung, das ist ein Gefühl, was jemand einem vermittelt. Und ein Gefühl, limbisches System sorgt im Gehirn dafür, dass Entscheidungen getroffen werden. Gefühle, Emotionen, da liegen die Entscheidungen. Du kannst nicht auf rein von Ratio Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, etwas das, was so jetzt immer dahinter liegt. Deswegen verkörpern wir das gerne in Menschen.
Würdest du sagen, du bist, wenn du jetzt mit, ne, du hast ja gesagt, hier auf diese Wochen, auch du hast ja so ein bisschen Recap gemacht, die sind ja wirklich crazy einfach. Bist du immer derselbe, Jannis, egal mit wem du quatschst? Oder wie viel Prozent hast du da so zum Verändern quasi in deiner eigenen Wahrnehmung?
Ich bin im Kern immer derselbe Jack, der ich immer war, der ich immer bin. Wir hatten das ja letztes Mal, glaube ich, wahrscheinlich gestriffen. Ich meine, ich habe natürlich eine intensivste und ist ja nicht vorbei, immer noch psychologische Begleitung. Ich glaube, das hilft enorm. Mhm. Bin immer da im Typ gleich. Natürlich weiß ich auch das Handwerk zu benutzen, ne? Wie bringt man dann jemand vielleicht mal noch ein bisschen aus seiner Komfortzone mehr raus? Aber im Kern ist es immer mein Inhalt und ich bin immer der, der ich bin. Ich merke aber natürlich auch hier und da jetzt, und das habe ich in den letzten Wochen mal hier und da gemerkt, ich lasse manche Dinge gar nicht mehr so sehr an mich ran, wie ich es mal getan habe. Und eigentlich brauche ich das. Ich muss super nah an mir dran sein und ich will das. Ich will Schmerz und Elend fühlen, aber auch die Begeisterung. Aber manchmal ist es jetzt schon auch so ein Ding, wo ich manche Sachen gar nicht mehr ganz so an mich ranlasse. Ob das eine logische Konsequenz ist oder nicht, das weiß ich nicht. Was mir zunehmend zu schaffen macht, wirklich, also wirklich ernsthaft zu schaffen, ist dieses Wissen, dass wir, auch wir uns jetzt, in einer absolut elitären 1%-Bubble befinden, die wirklich mit dem Kern des normalen Menschen in Deutschland und auch mit dem Kern des menschlichen Wesens teilweise nichts mehr zu tun hat. Und das macht mir schon zunehmend zu schaffen, wenn ich so eine krasse Woche hatte zwischen irgendwie den krassesten Technologiethemen, den krassesten Transformationsaufgaben und ich dann so denke, okay, aber das ist dann trotzdem ein Grund, warum ich noch Handball spiele. Ich fahre auf irgendein ostwestfälisches Dorf und habe da ein Handballspiel. Der Gap ist unwiederbringlich groß. Und ehrlicherweise weiß ich manchmal auch gar nicht mehr, wie man diese Menschen und diese Welt in Ermangelung eines Narrativs, aber das fällt mir leider selber nicht ein, überhaupt noch verbinden kann. Weiß ich manchmal gar nicht.
Ja, also da kann ich mich echt anschließen. Weil ich, genau, bevor du es gesagt hast, habe ich auch gerade gedacht, ne, ich spiele zwar Fußball und kein Handball, aber es ist am Ende same, same. Und wenn du da irgendwo in der Kreisliga bist, so, wow, der Unterschied ist halt massiv. Ne? Aber ehrlicherweise bin ich, so wie du auch, super froh darüber, dieses, keine Ahnung, ob es ein Korrektiv ist, aber einfach diese andere Welt von der Realität halt auch genauso zu haben. Ne? Weißt du, ich spreche hier mit euch und heute Abend gehe ich zum Fußballtraining so und da ist halt das massiv dazwischen, ne, diese Unterschiede. Mit Blick nochmal, so, du hast gesagt, uns fehlen eigentlich so die Leute, die irgendwie eine gute, nennen wir es Propaganda-Story, wie auch immer. Gibt es Leute innerhalb von Deutschland, wo du sagst, so, boah, die hätten eigentlich das Potenzial, irgendwie eine gute Story zu erzählen, die Leute mitnehmen könnten? Jetzt egal aus welchem, muss gar nicht Politik sein, kann ja auch Wirtschaft oder Sport oder whatever sein. Gibt es jemanden, wo du sagst, so, boah, eigentlich der oder die hat Potenzial?
Naja, ich glaube schon, dass wir tatsächlich, also das sage ich jetzt nicht nur, weil sie irgendwie bei uns jetzt sind, es gibt, weil ich mich mit denen einfach viel mehr beschäftige, ne? Das sind dann unsere Partner und Partnerinnen, da sind teilweise Geschichten, das würde man da nie vermuten. Das muss man einfach sagen. Es gibt unglaublich tolle Dinge in diesem Land und in der Wirtschaft vor allem, wo ich so sagen würde, ey, da ist doch alles da, nur entweder wissen es zu wenige Leute oder tatsächlich muss ich da auch so sagen, es ist manchmal auch zu nischig. Es gibt einfach nicht allen irgendwie einen Push, wenn ich denke, boah, in 5 Jahren, wenn das Quantentechnologie-Startup aus Siegen mit Elektron, wenn das was wird, dann wird sich unser Leben verbessern. Das gibt Menschen einfach teilweise nicht. Das ist irgendwann mal bla bla in der Zukunft. Heute ist aber der 26. Ja. des Monats und ich habe kein Geld mehr. Also es gibt genug Menschen, die viel tun und die Sachen auch vorantreiben. Da gehören Unternehmen genauso mit dazu. Nur es ist, glaube ich, die Konsequenz, an der wir da ein Stück weit auch einfach scheitern. Das ist nicht so geklustert, das ist nicht so eindeutig und es ist schlichtweg auch leichter, Dinge kaputt zu machen, als zarte Pflänzchen irgendwie voranzutreiben. Mach 20 Sachen super, selbstverständlich, mach eine schlecht und die 20 davor sind schon mal, naja, weiß ich jetzt ja doch nicht mit der KI. Jetzt war ja doch mal blöd. Ja, so, das ist so, ne, das ist halt ein Allmann-Style, das ist so, das ist wenig Mut im Kern, aber vielleicht ist das auch gar nicht die Aufgabe, ne. Ich kann euch wirklich mal einen Rant so mit rein mit euch, ne, und da bin ich komplett überfordert, wenn ich auf die Gesellschaft gucke. Wir haben 21 Millionen Rentner in diesem Land. Was für ein Narrativ, was aus der Wirtschaft kommt, soll die denn noch abholen? Jetzt mal ehrlich, was soll 21 Millionen Menschen hinter einem Wirtschaftsnarrativ noch ablaufen? Die sind fertig. Und die haben ihren Job großartig gemacht. Die haben sich den Arsch aufgerissen, kriegen jetzt eine Rente, die sind wir alle miteinander ehrlich, die irgendwie nicht ganz richtig ist, zu wenig ist. Was für ein Narrativ wollen wir denn bei den Ü-60ern haben, was sollen wir denn da sehen? Dann sagen die Wirtschaftsingenieure, wir brauchen Enthusiasmus im ganzen Land. Ich denke mir immer so, das habe ich auch bei dem Centillion Summit zuletzt gesagt, so hoch, ne, die Kugel. 21 Millionen Menschen haben daran sowieso mehr oder weniger vielleicht ein bisschen ideelles Interesse, aber die haben eh nichts davon. So, also, what's in for me, ne? Aber, und das meine ich nicht mal negativ gemeint, aber das sind einfach brutale Aufgaben, die man sich immer mal so vor Augen führen muss, wenn man so über Transformation redet, was da noch alles so dran
hängt. Ja. Wäre es mal eine Aufgabe für euch, darüber nachzudenken, was wir mit dieser Gruppe von Menschen machen?
Also es wären für uns sind da natürlich vielschichtigste Aufgaben dahinter oder auch Herausforderungen oder auch Möglichkeiten. Es wird für mich, da bin ich ziemlich sicher, es wird für mich der Moment kommen, dass wir oder ich die Möglichkeit der politischen Einflussnahme machen. Wenn wir in unserer Disziplin, wenn ich so die Disziplin denke, für mich ist jetzt ja Unternehmertum und Wirtschaft das bestmögliche Vehikel, Sachen zu verändern. Ich bin aber schon der festen Überzeugung, dass mit Politik den richtigen Menschen ebenfalls der Abgleich wie in den Unternehmen, die es ernst meinen, dass da was gehen kann. Allerdings muss dieses System in meinem Gefühl so dermaßen einmal durch die kalte Dusche gezogen werden, dass da die Leute überhaupt mal wieder irgendwie wissen, wo oben und unten ist. Aber der Moment wird kommen und ich glaube, das politische Wirken, in welcher Form auch immer, das wird eine Sache sein, der ich mich irgendwann annehme.
Dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn du die ersten PolitikerInnen unter die Dusche gezogen hast, wann auch immer das sein mag. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Janis, dass du das zweite Mal bei uns zum Gast warst. Du war auf jeden Fall genauso temporeich und spannend wie beim ersten Mal. Definitiv. Deswegen danke an dich, Janis, und danke auch an Christian. Es schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, Janis. Du warst einer unserer ersten Aufnahmen im neuen Frohes Schaffen, Neues Schaffen Gewand. Und Christian hat heute tatsächlich seine letzte Folge hier als Podcast-Partner. Deswegen mit einem weinenden Auge werde ich dich hier auf jeden Fall verabschieden und vermissen. Ich bedanke mich auch bei dir für die ganzen tollen Aufnahmen mit unseren Gästen.
Jederzeit gerne, war eine tolle Zeit, spannendes Format. Und werde mal drüber nachdenken, was Janis gesagt hat. Ich gehöre zur Generation Ü60 und habe mich jetzt entschieden, ein paar Dinge anders zu machen, mich zu verändern. Ich bin gespannt auf das, was kommt.
Ja, dann auch nochmal von meiner Seite natürlich Glückwunsch zu der Reise insgesamt und ja, mega. Gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir die letzte Aufnahme miteinander gemacht haben für dich. Das irgendwie, weiß ich auch nicht. Gibt mir irgendwie was.
Ja, ist das schön. Das
super. Danke. Man sieht sich, hört sich, wo auch immer.
Ciao, ciao.